Hallo und herzlich willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast. Heute wieder mit mir, Bastian, alias Fenris Board Games und...
mit mir, Phil, alias Dorpmiebel. Servus.
Hallöchen. Ja, heute noch eine Folge oder wieder eine Folge ohne Gast, genau. Und zwar, ja, man muss ja hier irgendwie das Sommerloch stopfen.
Ja, so schlimm ist es nicht.
Und ja, dementsprechend machen wir eine weitere gespielt. Und weil es so schön war, stellt wieder jeder zwei Spiele vor, würde ich sagen. Mhm. Und ja, dann
kommen wir doch ohne Umschweife an Spiele, an die Spiele, oder?
Ja, genau, würde ich sagen.
Zu den Spielen. Da fange ich doch gleich mal an. Ich habe ein nun älteres Spiel vom Pile of Shame, würde ich jetzt nicht sagen. Ich hatte das Spiel kurzfristig ja von dir bekommen. Aber sag mal, es ist ein Spiel, was ich unbedingt mal spielen wollte, was schon lang irgendwie auf der Wishlist entsprechend hatte. Daher war ich froh, als ich hörte, als du es quasi auf dem Auszugsstapel hattest.
Hab's das ist mir nicht dann ohne Grund.
Ja, genau. Ich muss auch dazu sagen, ich habe es auch schon, ist schon weg. Und zwar rede ich von dem Spiel Planet Unknown, 2022 erschienen im Englischen, dann ein Jahr später auch auf Deutsch bei Strohmann Games. Es ist ein, wie soll ich sagen, es ist ein Puzzlespiel. Ein viel zu breit aufgebohrtes Puzzlespiel. Damit ist schon alles erklärt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Nein. Ja, und dann bekomme ich jetzt zu meinem Spiel. Nein,
ja, also es ist vom Plot her sind wir Unternehmen und wir erforschen und besiedeln einen Planeten. Also jeder hat vor sich quasi so ein Blattel. Ein kleines Tableau mit einem Planeten drauf gezeichnet, mit verschiedenen Hintergründen, also Bodenarten etc. Und das Spiel sieht auch, wenn es so präsentiert wird, eigentlich auch echt schön aus. Was machen wir als erstes? Wenn man selbst der Startspieler ist, so dreht man erst an dem, sag mal, ja, wie soll man das nennen, an dem Angebots... dem
UFO.
Angebots-UFO.
Ja.
An der Raumstation, das so ja, heißt.
Karussell.
Genau, am Raumstation wird gedreht. Du kannst es beliebig weit drehen. So. Dann ziehen wir, das sind Sektoren, also man muss sich vorstellen, das ist wirklich so ein Drehteller wie so ein Tortendrehteller am Ende des Tages. Und das ist so ein bisschen eingezeichnet. Da gibt es halt so Kuchenstücke. Und je nachdem, wo du sitzt, guckst du halt immer auf dasselbe Kuchenstück oder auf diese eine Position. Und durch das Drehen verändert sich das Angebot dieses entsprechenden Kuchenstücks. Mhm. Und da gibt es eben zwei Stapel. Von diesem Stapel darfst du dir dann eins wählen. Wie gesagt, als Startspieler drehst du es so weit, wie du es möchtest, so wie es dir gefällt. Und dann nimmst du dir ein Plättchen, alle anderen nehmen sich auch ein Plättchen, also die passive Spieler an der Stelle, und die sind dann halt quasi dem ausgesetzt, was du denen entsprechend anbietest. Also könnte man das Spiel auch so spielen, dass es jemanden gar nicht taugt, was da jetzt drin liegt. Es kommt meines Erachtens aber selten vor, dass man das wirklich so macht. Dafür ist das Spiel nicht kompetitiv aufgedreht genug. Genau, und dann verpuzzelt man das entsprechend auf dem Planeten, muss immer so entsprechend angrenzend sein zu dem ersten, was man platziert. Und je nachdem, was du drauflegst und welche Symbole auf dem Plättchen sind, welches du ausgesucht hast, darfst du auf deinen Leisten, die auf deinem Tableau ebenfalls aufgedruckt ist, eben nach oben gehen. Es gibt verschiedene Leisten, es gibt die Bevölkerungsleiste, die Wasserleiste, die Biomasseleiste, eine Roverleiste und alle paar Schritte gibt es da einen Bonus und dann kann man den auch gleich verbauen und pipapo etc. Das Spiel hat auch noch, also hat einen einfachen Modus und noch zusätzliche Module, die das Spiel etwas komplexer machen. komplexer ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, weil es ist immer noch alles sehr stark im Rahmen. Also du hast eine besondere Fähigkeit mit deiner Start-Company, also jeder ist ja quasi so ein Konzern. Dann gibt es noch geheime Aufträge, öffentliche Aufträge, die du da noch mit reinsetzen kannst, etc. Also ganz, ganz eigentlich bekannte Themen. Ja, und dann puzzelst du halt so weit, bis du dann eben ein Spielende auslöst, bis quasi dein Planet mehr oder weniger entsprechend voll ist. Also wenn einer nichts mehr verbauen kann, ist quasi das Spiel zu Ende. Und dann versuchst halt natürlich auf deinen Leisten so weit nach vorne zu sein, dass du da die meisten Punkte machst, dass du deine, je nachdem welches Modul du noch dazu spielst, deine Ziele erreicht hast. Und du schaust natürlich, dass du keine Meteoriten etc. noch auf deinem Planeten hast. Und du bekommst dann für jede Spalte und Zeile, die voll bebaut ist, entsprechend Punkte. Da gibt es natürlich Spalten, die weniger attraktiv sind in Punkte und andere, die attraktiver sind. Genau. Und ich muss sagen, ich liebe ja Puzzlespiele. Ich mag es ja sehr, dieses Puzzeln und zu gucken, wie kriege ich hier am meisten Punkte entsprechend raus. Aber ich fand dieses Spiel tatsächlich etwas zu viel. Also es hat auch nicht so besonders viel, also ich mag auch auf Leisten nach oben zu gehen, versteht mich da nicht falsch. Ich mag es, ne, wenn es einen Bonus gibt, den man abgreift etc. Ja, aber irgendwie das Gefühl gehabt, dass es dann doch ein bisschen zu einfach ist, dorthin zu kommen, beziehungsweise dass dann wiederum die Randomness von dieser Raumstation, aus der man diese Teilchen rausholt, zu groß ist. Also da gibt's nichts, was du worauf du hinplanen kannst. Da bist du quasi der Willkür deines Gegenübers oder der anderen Mitspieler so ein bisschen ausgeliefert. Du siehst nämlich immer nur quasi, das ist so gebaut, das ist quasi so wie so ein Insert. Du siehst immer nur das oberste Plättchen, obwohl da vielleicht noch 5 oder 6 drunter sind. Und das macht es ein bisschen schwierig in Sachen Planbarkeit. Und also mich hat's gestört, ist zu viel gesagt. Ich fand das an der Stelle ein bisschen schade. Ich vergleiche nämlich jedes Spiel, was mit so einem Puzzle-Aspekt hat, immer gerne mit meinem Lieblingspuzzlespiel Bärenpark von Knockout Games. Da kannst du halt relativ stark planen, weil es gibt eigentlich ist Open Information. Du hast eine Auslage an Formen. First come, first served. Und da kannst du immer mal mehr oder weniger einschätzen, was der andere so ein bisschen macht. Das hast du bei dem Spiel jetzt weniger, beziehungsweise wenn du es hast, dann hast du es eigentlich meistens immer nur als Startspieler, wenn du das dann entsprechend diesen Teller drehst, dass du halt, wie gesagt, wie ich es eingangs gesagt hatte, ne, entscheiden kannst, gebe ich jetzt dem etwas, was er gar nicht braucht. Da kannst du ein bisschen gegenwirken, aber ja. Ich fand es etwas dröge. Ich glaube, das beschreibt das Spiel ganz gut. Es ist kein schlechtes Spiel. Das bin sicher, das kann man mit einer 7 bewerten. Ich denke auch, dass es andere gibt, die das mit 8 bewerten würden.
Boah, bestimmt einige, ich kenne nicht.
Genau. Ja. Aber für mich ist es ein bisschen zu dröge und es ersetzt für mich kein Bärenpark, obwohl es Leistenlauferei entsprechend hat. Ja. Also, man macht sicherlich nichts verkehrt, das Spiel zu spielen. Es war für mich aber nicht besonders genug, dass es jetzt irgendwie in der Sammlung bleiben muss. Deswegen mein persönliches Rating 6 von 10. Ich kann aber durchaus nachempfinden, warum Leute das mit einer 7 oder einer 8 bewerten. Dementsprechend. It can go. Wie ist es bei dir? Du hast es ja, ich habe es ja von dir gesprochen. Du musst mir. Ich glaube, es wird nicht so weit entfernt sein von dem, was ich gesagt habe.
Ja, ich habe es damals gar nicht bewertet. Ich hatte jetzt nochmal meine alte Rezi rausgesucht. Deswegen. Ich habe aber auch genau das so ähnlich in ein bisschen was geschrieben. Ich hatte auch damals, meine Meinung war, ich habe es nun häufig gespielt und mir hat es lange nicht gefallen. Doch nun macht es mir wirklich Spaß, hatte ich dann geschrieben. Das lag aber daran, weil ich dann halt aus der Standardversion alle Module mit reingenommen hatte. Fand die Standardversion war halt irgendwie sehr, ja, ein trockenes und langweiliges Gepuzzle. So habe ich es damals beschrieben und so würde ich es auch heute noch sagen. Mhm. Hat sich nicht wirklich geändert. Was ich auch sagen muss, es ist sehr überzüchtet, muss man sagen. Also es ist halt einfach sehr aufgebläht, das hast du ja auch schon gesagt, dafür, was es dann eigentlich nur ist. Ne? Puzzeln und Leisten hochgehen. Kann man ja machen. Gibt's ja einige Spiele, die dann einfach ein bisschen, ne, mehr Deluxe, was auch immer, reinballern. Und das ist die Raumstation, die Susan heißt die, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Mhm. Und ja, wie gesagt.
Das heißt doch eigentlich auch Lazy Susan, oder? Ja, dieser Drehteller auf Englisch.
Genau. Echt? Ja, kann sein. Weiß ich gar nicht. Aber naja, dann würde es noch mehr Sinn machen, das stimmt. Auf jeden Fall haben wir es dann öfters gespielt und mit den Modulen fand ich es auch vollkommen in Ordnung. Da hat es mir auch gefallen dann. Aber auf Dauer, das ist es halt so, ne? Auf Dauer dafür ist es zu wenig. Also es ist nichts, wo ich sage, boah, komm, was lassen wir, ne? So wie du auch öfters mal sagst, was spielen wir heute Abend? Da ist mir nicht Planet Unknown in den Kopf gekommen. So, und das ist halt so. Das wäre dann jetzt zum Beispiel so ein Superspiel für FOMO und JOMO. Weil da bin ich JOMO gewesen, weil dieser Hype eigentlich an mir vorbeiging. Nur ich hatte es dann halt bei anderen mal mitgespielt und irgendwann hatte ich es mir dann geholt, aber nicht wegen dem Hype, sondern einfach nur, weil ich dachte, da muss noch ein bisschen mehr drin sein. Wir müssen es nochmal versuchen. Ich wollte dem Spiel halt noch eine Chance geben, sagen wir es mal so. Verstehe. Hatte ja dann auch kurzzeitig geklappt und es hatte ja auch in dem Moment Spaß gemacht und ich wurde unterhalten, ne? Es sieht ja auch schön aus, deswegen kann ich auch das unterschreiben, was du sagst. Ich verstehe auch die Leute, die sagen, wow, das ist das Spiel, ich gebe eine 8 oder 9 oder was auch immer, ne? Vollkommen in Ordnung. Aber für mich war es nicht so. Da würde ich auch, ich wäre jetzt nicht ganz so hart wie du mit der 6, aber ich würde es mit einer 7, weil ich würde es jederzeit nochmal mitspielen, wenn es jetzt da jemand sagt, hier, ne, von Freunden oder so, ja, komm, wir zocken, bin ich dabei. Bin aber keins, der es behalten hat, ne? Offensichtlich behalten hat, sagen
wir es mal. Offensichtlich, so. Aber nicht vergessen, mein Rating geht hier immer auf BGG und das heißt, die 6 bedeutet okay, as a game, ne? Well played if in the mood. Also ich würde es mitspielen, es ist jetzt aber, es geht schon in Richtung, ja, so Mittel.
So Mittel, ja. Okay. Nee, wie gesagt, also ja, da sind wir nicht so weit auseinander. Ich bin da nicht ganz so kritisch, aber im Grunde genommen verstehe ich dich auch. Genau. Aber ich verstehe auch die Leute, die es mögen. Genau. Also das ist so ein Mittelding. Da kann man sagen, ja, verstehe ich, ne, beide Seiten.
So. Dann gebe ich nochmal kurz die Rahmen oder die Eckdaten. Planet Unknown, 2022 rausgekommen, 1-6 Personen, 60 bis 80 Minuten, was auch tatsächlich dazu führt, dass es einfach ein zu langes Erlebnis ist. Ab 10 Jahren, Komplexität 2,2 von 5. Designer sind Ryan Lambert und Adam Rehberg und Artist ist Joma.
Wie gesagt, und hat es nicht sogar den deutschen Spielepreis gewonnen? 2023? Meine ja. Kannst du nicht gerade sagen, aber ich meine, Strohmann hat den
doch Spielepreis. Doch, Best Family Game Adult Winner, ja, 2023. Ja, du, wie gesagt...
Ja, wie gesagt, das war so ein Halbtitel, deswegen sage ich, da geht JOMO.
Ich kann es ja nachvollziehen. Das ist ja genau das, was wir ja beide sagen. Ne? Es gibt Leute, die das höher bewerten. Ja, es sieht auch schick aus in der Darstellung, aber it's simply not for me. Mhm. Dann, was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe noch ein Spiel, ja, wenn wir bei Plättchen und Puzzlespielen sind, dann mache ich jetzt mal weiter.
Da bin ich mal gespannt.
Und zwar Tangram City von Uwe Rosenberg. Schon mal vorweggenommen, von wem es ist. Und ja, es ist auch ein Plättchenlegespiel. Wir haben Stadttableaus, jeder, und Puzzeln da drauf halt. Jeder bekommt ein Set aus 23 Stadtplättchen. Die haben unterschiedliche Formen, ne, Ecken, Kanten, was auch immer, so dass man die da in so Vierecke reinpuzzeln, in so ein Raster reinpuzzeln muss. Wir haben Karten ausliegen über einem Punktetableau. Dort liegt eine offene Karte, eine verdeckte Karte auf. Dann je nach Spieleranzahl, es müssen halt immer 4 Karten im Spiel sein, Je nach 4 Spieleranzahl hat bei zum Beispiel bei 2 Spielern hat jeder dann noch eine verdeckte Karte bei sich. Wenn mehr Spieler mitspielen als 2, dann werden diese 4 Karten auf mehrere Spieler aufgeteilt. Dann wissen mehrere Spieler bei einer Karte, was als nächstes kommt. Während bei 2 Spielern jeder für sich eine Karte hat, wo er weiß, jetzt kommt gleich das. Und bei der anderen, jetzt kommt gleich das. Aber danach werden alle Karten trotzdem nacheinander abgehandelt. Erst die offene Karte, dann die verdeckte und dann die von den Spielern. Darauf sind immer Plättchen abgebildet, immer mit beiden Seiten. Es gibt nämlich eine dunkle Stadtseite und eine grüne Parkseite immer auf den Plättchen. Und das macht auch gleich Sinn, kommt gleich warum. Weil dann puzzeln wir diese ein, dieses Plättchen, und versuchen halt unser Raster, dieses 7x7er Feld zuzupuzzeln. Dann kriegen wir nämlich am Ende nochmal Bonuspunkte, wenn wir das schaffen. Hier ist jetzt der Punkt, wenn wir da jede Runde, sind ja alle 4 Karten, dann puzzeln wir die rein, dann kommt es immer zu einer Zwischenwertung. Dann wird nämlich immer das größte Rechteck gewertet, wie viel Quadrate du da drin hast. Jedes Quadrat, was vollständig erschlossen ist, nicht nur halb, sondern vollständig, bringt dir einen Punkt. Es wird natürlich von Runde zu Runde mehr, weil die werden ja immer größer. So, dann gehst du auf der Punkteliste das halt vor. Dann wird gezählt, wie viel dunkle Plättchen hast du, also vollständige Quadrate, und wie viel vollständige grüne Quadrate hast du. Und das sind Harmoniemarker. Damit gehst du einmal mit dem schwarzen Marker und einmal mit dem grünen Marker auf deiner Leiste voran. Der Clou nämlich dabei ist, am Ende von der gesamten Runde musst du, nach der 6. Runde ist das, genau, 6 Runden, genau auf einem Feld am besten sein. Also sprich, dass keine Harmonie-Zwischenschritte dazwischen sind. Also dass beide auf demselben Feld sind, der schwarze und der grüne. Wenn du das schaffst, dann bekommst du die höchste Punktzahl. Wenn du das nicht schaffst und du bist 1 bis 3 Felder oder so auseinander, dann bekommst du halt ein bisschen weniger. Und das geht so weit halt bis zu einer gewissen Zahl, bis du sogar nur 0 Punkte bekommst für die Harmonie. Das ist natürlich sehr ungünstig und das kann einem ganz schön in die Suppe spucken. Das ist auch schon öfters dann bei uns passiert. Ist halt auch ein sehr schnell gespieltes Spiel, muss man natürlich auch sagen. 30 Minuten, da bist du schnell durch. Meine Frau zum Beispiel hatte in einer Partie die ganze Zeit immer das größte Rechteck. Hatte auch immer die meisten Punkte. Dann hat sie auch alles ausgebaut gehabt. Ich habe das gar nicht so hinbekommen. Wir waren immer ziemlich nah noch aneinander. Am Ende hat sie aber richtig viele Punkte gemacht, weil sie ein großes Rechteck hatte. Hatte dadurch aber eine komplette zerstörte Harmonie. Da ging nichts mehr. Und dann hatte ich es aber geschafft, beide auf einem Feld zu haben und 20 Punkte dafür zu bekommen. Und dadurch bin ich natürlich an ihr vorbeigerannt. Das ist halt dann so, ne? Man muss schon so diesen Ausgleich. Deswegen wahrscheinlich dieses Tangram City. Also die Harmonie spielt da schon eine große Rolle. Weil wenn ihr das komplett außer Acht lässt, geht es schief, muss man sagen. Also da muss man schon irgendwie so ein Mittelmaß finden aus, wir puzzeln das alles hier zusammen und kriegen trotzdem durch die Rechtecke Punkte und durch das. Ja, und das ist eigentlich alles, mehr ist es nicht. Und hier kommt jetzt halt dann, ne, mein Fazit. Super lustiges Puzzlespiel für zwischendurch, ne, nicht mehr. Weil ich denke, wenn man das alles schafft und das ganze Ding schon voll gepuzzelt hat und die Harmonie auf 0-0 hat, dann hast du nichts mehr, was du erreichen möchtest auf dem Spielfeld. Dann bist du mit dem Spiel durch. Und da gibt es leider auch nicht so viel andere Varianten. Das ist halt wirklich das Spiel. Und es gibt halt, dass du das auch ziemlich schnell erreichen kannst, ne? Wenn du dann geschickt weißt, du weißt ja, welche Puzzlestücke kommen werden. Wenn du das dann alles geschickt vorausplanen könntest, dann kannst du halt dementsprechend schon, klar, du weißt nicht, in welcher Reihenfolge und wann, aber da du nicht dran gebunden bist, dass es angrenzend sein muss, kannst es halt irgendwie puzzeln, wie du lustig bist. Und ja, ich glaube, dann könnte es schnell langweilig werden. Obwohl im Moment, ne, wie gesagt, da wir es jetzt erst vor kurzem öfters gespielt hatten, macht es uns noch Spaß. Aber ich glaube, Langzeitmotivation würde hier eher fehlen, würde ich sagen. Obwohl es eher recht schick aussieht, muss man natürlich auch sagen. Und glaube ich, einen schönen Einstieg für das jetzt wieder für Jüngere. Ne, so Familienpuzzle-Einstieg, würde ich sagen. Ist das, glaube ich, auch ganz schick, weil du kein riesengroßes Gedöns drum hast. Obwohl ich jetzt auch sagen muss, unsere Kinder spielen auch gerne Bärenpark, ne, Puzzle, ne, bla bla bla. Deswegen, da wäre ich jetzt dann auch eher wieder da. Das war so das erste Spiel, was ich mit meinen Kids damals gezockt habe. Das würde ich auch heute immer noch vorziehen. aber hier kannst du auch schön gemütlich, du guckst nicht, was der andere macht wirklich, ne, weil es nicht dieses kompetitive, wir hauen uns.
Das ist aber ganz oft bei Uwe Rosenberg, dass es
ja, jeder macht für sich,
eher ne? solitäres Erlebnis ist.
Ja. Genau, das hier ist wirklich nicht, du kannst keinem was wegnehmen, weil jeder hat dieselben Puzzleteile. Das Einzige, was du ein bisschen vorausplanen kannst, ja, welches Puzzleteil kommt bei dir, kannst aber natürlich nicht wissen, was bei dem anderen kommt, weil der hat die Karte ja auch noch verdeckt. So, und das ist eigentlich das Einzige. Ja, wie gesagt, uns hat es Spaß gemacht und ich würde hier dann, ja, auch eher, ich würde eine 7 geben, ja. Also 7-0 auch, also nichts mit Komma oder so. Tendenz wahrscheinlich auf lange Sicht sogar dann noch weiter runter, nicht weil es jetzt wirklich schlecht ist an sich, sondern einfach nur, weil ich glaube, der dauerhafte Spaß, der ist nicht, glaube ich, auf Langzeit ausgerichtet, glaube ich. Mhm. So, ne? Das vermute ich. Aber im Moment wäre es eine 7, weil im Moment macht Spaß und ich würde es halt mitspielen, wenn meine Frau jetzt zum Beispiel sagt, komm, wir spielen es, dann bin ich dabei. So, ne? So würde ich das sehen im Moment. Ja, achso, Eckdaten noch. Oder sag du erstmal was dazu, danach sage ich die Eckdaten.
Also mich hat es einfach von der Aufbauung nicht wirklich angemacht und bin mittlerweile auch etwas vorsichtiger bei Uwe Rosenberg spielen, weil die dann entweder ziemlich repetitiv sind. Das war ja, Rosenberg hat das ja sehr erfolgreich gemacht, Spielelemente wiederherzunehmen und versucht, so neu zu erfinden. Mhm. Aber bei dem Spiel, das hat mich irgendwie nicht so angemacht gehabt. Dementsprechend ist es an mir vorbei.
Ja. Ja, ich hatte es auch nur durch Zufall an sich, weil ich hatte es auch nicht so wirklich auf dem Schirm. Hat es dann jetzt vor kurzem dann entdeckt und dachte, ja komm, probierst es mal aus. Mhm. Aber ja, weil so die Packung, ne, wie gesagt, also diese Illustration, so das Stil mag ich ja immer, solche Sachen, ne? So Comic-lastig, das ist ja immer so meins. Deswegen, ich weiß, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber ich mag das ja. Deswegen, nee, ich musste es mal spielen und Puzzlespiele mag meine Frau ja sowieso sehr gerne, deswegen war es jetzt auch, es war, ne, wie gesagt, keine verschwendete Zeit, im Moment spiele ich es auch gerne, ich denke nur, die Langzeitmotivation wird dann nicht so lange halten, sagen wir es mal so. So,
ja.
Dann die Eckdaten, ja, Designer schon gesagt, Uwe Rosenberg, Artist ist Makoto Takami, Publisher ist Korea Board Games und war hier im Deutschen auch bei Huch erschienen. Und es ist, ja, ab acht Jahren, 1 bis 5 Spieler und auf der deutschen Packung steht 30 Minuten. Auf BGG steht 10 bis 40 Minuten. Ja, ich würde die 30 Minuten jetzt unterschreiben. Genau. Jupp. Das war schon mein.
Das war's schon.
Ja, können wir schon zum nächsten.
Dann können wir schon zum nächsten übergehen. Ja, da habe ich für mich eine kleine Überraschung. Es ist eine kleine Überraschung.
Es ist klein.
Okay. Es ist nicht klein. Es ist, kommen wir doch gleich zum Namen. Medical Mysteries, Miami Flatline. Was am Ende des Tages nichts anderes als eine Art Escape Room ist, ne, so Adventure Games, die Unlocks dieser Welt. Bloß eben mit einem, jetzt mal, ne, nicht Mystery, nicht Crime. Thema, sondern ein
Dr. House-Thema.
Dr. House-Thema, ja. Differentialdiagnose. It's not lupus. It's always lupus. Aber gut. Aber es ist genau das, ne? Also du hast dann einen Fall, hast erstmal quasi ein Aufnahmegespräch und musst dann eben nach Durchlesen auch der elektronischen Patientenakte gucken, was du als nächstes prüfst. Und da gibt es halt Recherchebögen, mit denen du dann einfach nachlesen kannst, was hier bestimmte Medikamente für Auswirkungen haben oder Krankheiten für Auswirkungen haben. Und da musst du entsprechend Schlussfolgern. Ich will auch gar nicht, ich tu mir jetzt ein bisschen schwer, ich will nicht spoilern. In so einer Box sind 4 Patienten drin, also ein Tutorial und 4 Patienten. Und in dieser spezifischen Box haben wir eigentlich die erste Patientin von der Schwierigkeit eher mittel. Dann kommt ein schwierigerer Patient und Experte, also wirklich sehr schwer, was heißt sehr schwer,
sind die letzten zwei Patienten. Sehr schwer in Anführungszeichen. Eigentlich kannst du mit diesem Spiel alles wirklich herleiten. Ja? Man muss schon ins Detail reingehen, man muss auch Schlussfolgern können etc., aber jeder, der so mal Detective etc. gespielt hat und hier den roten Faden irgendwie spinnen kann, der wird sich auch hier daran erfreuen. Das Tutorial ist wirklich sehr einfach gemacht. Das war so einfach, dass es mich schon abgeschreckt hatte. Weil so, oh, damit, ist das jetzt wirklich so einfach? Ist das jetzt wirklich so einfach und langweilig? Und da wurde ich aber Gott sei Dank schon beim ersten Umschlag mit der ersten Patientin um eines Besseren belehrt. Da hat das wirklich total Spaß gemacht. Am Ende des Tages, nur zur Mechanik, wie gesagt, in einem Umschlag ist dann eben ein Patient. Da ist erstmal so ein Blattel mit einem Aufnahmegespräch drin. Dann hast du eine elektronische Patientenakte, wo dann eben auch nochmal Informationen drinsteht. Dann kriegst du einen Batzen an Karten, also Storykarten. Und dann bekommst du noch die Zustandskarte 1. Und der Zustand deines Patienten wird je nachdem, was du tust etc., über die Zeit sich verändern. Ne? Also kann besser werden, schlechter werden. Und du musst dann halt immer schauen, dass du dass du das alles eingrenzt und die richtigen Diagnosen entsprechend machst oder richtigen Tests durchläufst. Du hast eigentlich immer so 2-Stunden-Slots. Also sprich, was weiß ich, der Patient kommt um 14 Uhr rein. Dann hast du genau 3 Aktionsmöglichkeiten. Die schreibst du dann auch auf dem Blattel auf. Da gibt's auch noch so ein extra, die ist so ein Diagnoseblatt. Und dann ist dann quasi 16 Uhr und um 16 Uhr ziehst du dir dann entsprechend einen Code raus, ne, wie viel Uhr es ist, und dann guckst du in dein Heft, so ein Codeheft, und dann sagt das Ding, was weiß ich, zieh die Storykarte 2, und dann liest du die Storykarte 2 vor, und so kommst du quasi immer mehr ins Thema rein. Und ja, also während du quasi noch, die Fälle sind nicht aufeinander aufgebaut. Die Erwartungshaltung ist aber, wenn du quasi im Fall 1 schon das und das gut konntest, dann brauche ich dir das nicht nochmal zu erklären in Fall 2. Also man erwartet dann quasi, dass dieser Lerneffekt schon da ist. Das Spiel ist ab 16 im Deutschen. Ich glaube, das ist sicherlich dem Thema geschuldet. Also ich habe jetzt keine explizite Gewalt da drin gehabt, aber ich meine, das Thema an sich ist jetzt keins, was du mit kleinen Kindern spielen solltest. Am Ende des Tages
oder Hypochondern. Nein.
Am Ende des Tages ist es halt ein Notaufnahmeszenario, ne? Und der Patient oder die Patientin kann am Ende des Tages, wenn du zu lange brauchst, auch sterben. Also das ist auch durchaus ein Szenario, was da rauskommen kann, dass du eben das nicht schaffst in der Zeit oder, was weiß ich, das Falsche verabreicht hast, ja. Auch nochmal, also ich glaube, für jemanden, der gar nicht in der Medizin drin ist und zusätzlich auch gar nicht solche Spiele kennt, da wird schon meines Erachtens eine Hürde da sein, weil Punkt 1, hier sind ganz viele Begriffe drin oder Krankheitsbilder drin, die sind auch alle erklärt, aber sagen wir mal, der Aufwand, das Ganze zu lesen, nachzublättern, ist schon da. Also das ist etwas, das muss man wollen. Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass sich das nach Arbeit anfühlt. Also es ist jetzt nicht ein Pamphlet, was du dann plötzlich auf den Tisch haust und hier auf der Seite 1132 nachschlägst, das nicht. Du hast aber doch trotzdem so 2-3 Heftchen, die musst du dann auch wirklich sehr aufmerksam lesen. Aber wenn man dem aufgeschlossen ist, also ich bin echt überrascht worden. Also unsere Patienten haben alle überlebt. Am Ende musst du auch noch einen Abschlussbericht schreiben. Ne? Also da werden dir so ein bisschen, also ganz klassischerweise, ne? Also
was hast du gemacht, ne? Was hast du dem Patienten verabreicht? Was waren deine Schritte, die du gemacht hast? Die hast du mehr oder weniger schon aufgeschrieben. Dann fragt er dich, was war der Grund, warum ist das passiert oder warum ist das und das passiert? Und man fragt dich dann am Ende des Tages, des Falles nochmal ab und dann liest du nochmal den Epilog. So quasi nochmal das ein Blattel, was im Umschlag bleibt bis zum Schluss. Und da wirst du halt auch nochmal aufgeklärt, was der Patient vielleicht eigentlich hatte oder was er hat und was man dann entsprechend macht. Und dann kannst du halt nochmal deine Punkte zusammenzählen. Was weiß ich, du kriegst Punkte, ne? Plus 20 Punkte, wenn der Patient überlebt hat, minus 5, wenn du den, obwohl er Schmerzen am, ich übertreibe jetzt, ne, das ist so nicht, aber obwohl er sich am Fuß was gebrochen hat, hast du ein Blutbild gemacht, ne, was nicht irgendwie zusammenpasst, ja. Genau, also und dann wieder plus 5 Punkte, wenn du einen bestimmten Test gemacht hast, um eine bestimmte genetische Krankheit oder einen genetischen Defekt auszuschließen. Also die Punktzahl, also gut, wir haben zusammengerechnet am Ende des Tages, war jetzt aber irgendwie, das hat mich eher gestört. Ne? Also ich brauche kein Ranking, an dem ich dann sehe, ob wir in einem kooperativen Spiel gut oder schlecht waren, wenn eigentlich das Ziel erreicht worden ist, Patient ist wieder gesund und wir haben es rausgefunden. Genau. Lang drumherum gesprochen. Ich will nicht spoilern, dementsprechend nur kurz mal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten echt cooles Spiel. Ich muss noch das andere spielen, das Medical Mysteries New York Emergency Room, und bin sicher, dass die Kollegen von Cosmos da an der Stelle ein neues eine neue Line da aufgebaut haben und weiter expandieren werden, in denen sich das es dann neue Spiele gibt. Also ich freue mich da drauf. Das ist schon ganz cool.
Hast du dich für Dr. House gefühlt?
Ich habe mich wie Dr. House gefühlt. Nee, mich eher wie
seinen Assistenten gefühlt.
Weil man muss wissen, meine Frau hat mal Medizin angefangen zu studieren, hat's nicht fertig studiert, aber da ist ganz viel hängen geblieben. Und da kamen so ein, zwei Sätze, die mir vielleicht gar nicht so aufgefallen wären. So. Und sie so, das und das kann nicht sein. Und ich so, warum nicht? Ja, das und das hat sie mal so und so gelernt. Und da hat man schon gesagt, ey, das Spiel ist kaputt. Nein, da hat sie quasi etwas schon vorweggenommen, was wir zwei Karten später prüfen sollten. Das ist dann halt schon ganz cool. Also es ist scheinbar schon sehr nah an der medizinischen Realität. Aber ja, bin kein Mediziner. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das 100% so ist oder nicht. Es fühlte sich aber schon sehr nah dem an, ja.
Ja, da ich ja aus dem Bereich komme, muss ich mir vielleicht mal angucken. Eigentlich wollte ich es mir genau deswegen nicht angucken.
Hey, ich brauche jetzt nicht noch meine Arbeit in meinem Hobby.
Ja, genau deswegen. Naja, vielleicht muss ich mir doch mal angucken. Also weil ich habe jetzt echt sehr viel Gutes da gehört, jetzt von dir, auch von anderen. Also ne, man liest ja sehr viel Gutes. Vielleicht muss ich mir doch mal angucken. Wenigstens einen Fall.
Und du zerstörst nichts.
Das ist ja auch gut.
Also du schreibst zwar hier und da Sachen auf, aber wenn man sich das irgendwie, ne?
Kannst du auch auf einen anderen Blog schreiben, oder?
Genau.
Das geht. Dann
geht das schon.
Ah, ja, sehr cool. Und was gibst du dem Ganzen?
Ich habe dem tatsächlich eine 8 gegeben. Na, ja, also einfach, also ich mag ja solche Spiele an der Stelle, aber ich glaube einfach, dass es ne, so in der Hinsicht nochmal besonders ist, jetzt gerade in diesem medizinischen Bereich durchaus etwas, was aktuell heraussticht. Hm. Genau.
Okay.
Also Medical Mysteries, Miami Flatline 2024 erschienen bei Cosmos, 1-4 Personen, spielt sie am besten zu zweit. Ich an der Stelle auch nochmal hier bestätigen, gilt es aber auch bei ganz vielen Spielen, so sei es Undock etc., bin ich eigentlich immer bei zwei Personen besser. 30 bis 60 Minuten, ich würde eher sagen 60 Minuten pro Fall. Also das ist jetzt, ja, also der Introduction-Fall, den hast du in einer halben Stunde, aber die anderen sind schon ein bisschen länger. Ab 16 Jahre in Deutschland, 1,8 Komplexität von 5 würde ich so nicht unterschreiben. Die Anfangsgeschichten ja, später die schwierigen sind natürlich etwas schwerer, aber ne, so wenn du verbinden kannst, ist das alles okay. Designer sind Rebecca Bleu und Nicholas Kravota. Mhm. Publisher, wie gesagt, Cosmos in Deutschland. Genau. Cooles Ding.
Ja, muss ich mir auch mal.
Ja, mach das. Ich bin gespannt auf.
Nee, gespielt habe ich ja noch nicht.
Genau, aber ich bin gespannt, was du sagst.
Ja, werde berichten. Vielleicht schaffst du ja im Urlaub noch irgendwie weiter.
Ja, also, und die kriegst du ja mittlerweile auch wieder billig, ne? Also, was heißt, also billig die. Ja, ich glaube, das New York Flat. Das New York Emergency Room habe ich für 16 Euro oder sowas bei Thalia irgendwo vorbei. Also das nagel mich nicht fest, aber so um den Dreh hatte ich es mal gesehen.
Okay. Ja, wie gesagt, muss ich mir mal angucken.
Was hast du denn noch im Petto?
Ich gehe jetzt unter die Zombies. Yay, Zombies! Einfach schön slaughter.
So weiß, wie du bist?
Ja, genau, nämlich dem weißen Tod. Zombicide, White Death habe ich gespielt. Und lustigerweise habe ich mir das hauptsächlich geholt wegen der Erweiterung, die Turtles. Und deswegen.
Ach so, weil das nur mit der geht, oder wie?
Ja, das ist halt die Erweiterung für White Death, dieses Turtle Time Crash. Aber ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe jetzt wirklich bin am Hauptspiel hängen geblieben. Will aber die Turtles auf jeden Fall auch noch spielen. Da werde ich nochmal extra darüber reden.
Ich muss jetzt mal in diese Zombicide-Geschichte reingehen, verdammt.
Ja, Grunde genommen ist es alles immer gleich. Also jeder, der Zombicide kennt, wird auch hier wieder schnell reinkommen. Ich habe es ja sehr häufig bei Marc gespielt. Grüße gehen raus. Und da bin ich dann auch. Also das ist halt einfach, du hast ja nicht wirklich, bei Zombicide ist es ja so, du hast Quests. Ne? Du erfüllst so mehrere Quests hintereinander und versuchst dann da durchzukommen. Und die sind auch echt bockschwer, muss man sagen, je nachdem wie viel Spieler da mitspielen oder wie viele Helden du spielst, weil jeder spielt einen Helden oder mehrere, je nachdem, ne, umso besser du bist, halt solltest du halt irgendwann mehrere Helden spielen, damit du dann auch das Level schaffen kannst, weil das Level denkt immer, dass alle spielen. Zum Beispiel bei White Death ist das so. Das heißt, wenn du natürlich dann das nur mit zwei Leuten spielst, wird es umso schwerer da durchzukommen, muss man natürlich auch sagen. Aber natürlich, umso mehr Leute mitspielen, umso mehr Zombies kommen auch wieder. Ne? Also es ist halt immer so ausgleichend. Und du musst natürlich dann auch Aufgaben dementsprechend mehr erfüllen. Grunde genommen läuft es immer gleich ab. Wir haben unsere drei Züge am Anfang. Später können wir unsere Charaktere aufleveln, dass sie auch noch einen Zug mehr bekommen. Was bei Zombies halt immer so ist, wenn du mehr Adrenalin, wie es hier bei White Death ist, heißt es jetzt Adrenalin anstatt XP, also Erfahrungsstufen, höher levelst, kommen auch mehr Zombies. Das heißt, wenn du besser wirst, werden auch die besser. Das ist halt das Problem. Deswegen möchtest du so lange wie möglich nicht so viel Adrenalin ausschütten, auch wenn du dann ja mehr bessere Fähigkeiten bekommst. Das Problem ist, für jeden toten Zombie kriegst du Adrenalin. Für jede erfüllte Aufgabe bekommst du Adrenalin. Das heißt, das Spiel haut dir auch in die Fresse und sagt, du kriegst, es wirst eh gleich mehrere Zombies auf dich zukommen, weil du eh deine Erfahrungen sammeln wirst. Und wenn du es nicht willst, machen wir es trotzdem. Und das ist da so. Also was bei White Death auf jeden Fall so ist, oder im Gegensatz zu anderen, hier gibt es keine Türen. Das heißt, es gibt keine Überraschung. Also du gehst nicht in einem Raum und siehst erst dann Zombies und so. Die sind halt dann da, ne? Also du hast Brutzonen, wo die immer spawnen. Das ist bei jedem Zombie-Site eigentlich so. Nur, dass du jetzt keine verschlossenen Gebäude hast. Dafür hast du jetzt auch eine Mauer hier drinne, auf die du klettern kannst, und von oben kannst du Pech oder was das auch immer ist, auf jeden Fall so eine Flüssigkeit schütten, um die Zombies alle auf diesem Feld zu töten. Da musst du wieder aufpassen, steht da ein Freund oder ein Held mit, weil es gibt hier auch Friendly Fire, das heißt natürlich geht der dann auch mit drauf. Und hier ist es auch so, stirbt ein Held, ist das Spiel beendet, sofort. Selbst wenn du noch 5 Überlebende hast und einer ist tot, zu Ende. Spiel. Wenn du das Ziel nicht mehr erreichen kannst, Spiel beendet. Ja, es ist nicht mehr beendet, wenn zu viele Brutzonen auf dem Feld sind. Das war vorher bei den Zombie-Sites. Hier ist es nicht so. Hier können einfach die Zombies weiter spawnen. Wenn du keine Zombies einer gewissen Klasse mehr hast, die spawnen können, weil es gibt ja unterschiedliche, dann spawnt das Monster. Oder bewegt sich das Monster. Das Monster ist halt riesig und kann nicht mit konventionellen Waffen, die du finden kannst oder ausgerüstet hast, getötet werden. Weil jeder Zombie hat halt so und so viele Lebenspunkte. 1 bis 3 sind das hier. Die normalen Schlurfer, das sind halt diese langsamen Zombies, die haben 1 Punkt. Dann gibt es noch die etwas schnelleren Zombies, die haben auch nur 1 Punkt. Aber die Fettbrocken zum Beispiel, die haben 2 Punkte. Und du musst diese 2 Punkte auch mit einem Schlag machen. Das machst du über Würfel. Also wir würfeln hier, ne, wir greifen an mit Würfeln. Wir haben Waffen, die zeigen dir an, wie viele Würfel du benutzen darfst. Und die zeigen dir an, bei welcher Zahl es ein Erfolg ist. Ne, zum Beispiel sagen wir mal 0 bis 1 Feld, wenn du eine Fernkampfwaffe hast, dann musst du eine 4 plus werfen. Alles, was ab 4 ist, ist ein Angriffstreffer. Dann hast du vielleicht, dass du 3 Würfel würfeln darfst. So, und da musst du aber 2 Schaden damit machen. Ne? Das ist auch dann nicht so einfach, muss man natürlich sagen. Und aber die Waffe muss ja diesen Schaden auch machen.
Macht das dann noch Spaß?
Es macht sau viel Spaß. Das ist ja das Geile dabei. Das ist, weil du das Spiel einfach nicht so ernst nimmst, muss ich sagen. Weil es ist nicht dieses, wir gehen in einen Dungeon, wir haben eine Storyline, es wird alles aufgebaut. Das ist hier nicht. Du hast halt ein Quest. Dann sagen sie, ja, du musst jetzt das und das finden, hole 2 Kisten raus. Das ist ein Tutorial jetzt oder so, ne? Du musst da Kisten oder Gegenstände finden. Das war's. Und da musst du aber durchkommen. Und diese Zombies, es sind wirklich irgendwann Horden. Du kommst da, du kannst nicht gegen jeden kämpfen, sonst wirst du nicht lange glücklich werden. Was du jetzt hier auch noch hast, du hast jetzt hier kommen auch noch einen Hexenmeister hinzu. Oder so ein Schamane, der dann auch noch so eine Art, ja, ein Totenbeschwörer, genau, ein Totenbeschwörer ist das, und der verbreitet Verderbnis. Diese Verderbnis wird durch so Kärtchen gezeigt, die sich immer weiter über das Feld ausbreiten, und die gehen zu einem Leuchtfeuer, was auf der Karte ist. Und die gehen aber nicht schön um die Gebäude rum, die gehen einfach den direkten Weg zu diesem Leuchtfeuer. Und jedes Mal, anstatt dass sich der Totenbeschwörer bewegt, macht er ein Feld weiter mit dieser Verderbnis. Erreicht die Verderbnis das Leuchtfeuer, ist das Spiel beendet. Sofort. Und das ist alleine schon im Tutorial nur 2 Felder entfernt von dem Totenbeschwörer. Wenn der auf dem falschen Ding spawnt, kannst du ganz schnell geratzt sein, wenn du ihn nicht tötest. Mhm. Und dann gibt es halt Karten, die sagen, ja, auf jedem Feld der Verderbnis spawnt ein Zombie. Jetzt stell dir mal vor, das ist ganz hinten an der Karte und das ist schon weit fortgeschritten. Wie viele Zombies dann spawnen? Oder halt dann, wenn du weiter fortgeschritten bist, dann spawnen einfach mal so 8 bis 10 Zombies auf einem Spot. Irgendwann ist diese Karte einfach nur voll. Und das Krasse ja dabei ist, die haben das nämlich hier geändert, es gibt eine Reihenfolge, wenn du auf ein Feld schießt, dann triffst du immer in bestimmter Reihenfolge den und den Zombie. Du darfst nicht aussuchen, welchen du angreifst, kannst nicht sagen, komm, ich hau die einer weg, damit das Feld leerer wird. Nein, hier ist es so, die Fettbrocken sind das erste Ziel, das heißt, du musst erst die Zweier wegballern, und wenn du gar keine Waffe hast, die 2 Schaden macht, wird es natürlich lustig. Und über die Mauern, du musst die Leitern benutzen, um runterzukommen oder raufzukommen. Die Zombies, wenn sie auf der Mauer sind, dann fallen die einfach runter und laufen weiter, weil ein Zombie ist das ja scheißegal, ob Dings ist. Dann haben die halt Sichtlinien, wenn sie sich sehen, kommen sie zu dir. Wenn du Lärm machst, kommen sie zu dir. Das kannst du halt manchmal nutzen, weil wenn du Lärm machst und du bewegst dich weg, dann bleibt der Lärmmarker da stehen, wo du als letztes Lärm gemacht hast, und dann gehen die Zombies erstmal in die Richtung. Es gab die Position vorher, dass sie sich aufgeteilt haben. Jetzt wandern sie alle zusammen, die Zombies. Das ist halt so, dass einfach so eine Horde dann auf dich zurennt. Ja, und dann wird halt immer geguckt, ne, was am nächsten dran ist, und dementsprechend musst du gehen. Ja, das ist eigentlich alles. Du erfüllst dann deine Aufgaben, du kannst deine Leute ausrüsten, du hast Slots halt, wo du dann halt Ausrüstung mitnehmen kannst. Und zum Beispiel, wie gesagt, es gibt keine Waffe, die 3 Schaden macht. Das heißt, du musst Drachenfeuer finden Und nur das macht nämlich 3 Schaden und das musst du aber erstmal finden. Sonst kannst du das Monster gar nicht töten. Mhm. Und dann musst du die ganze Zeit davor weglaufen. Deswegen ist es schon schwieriger geworden als die anderen, weil da konntest du das Monster öfters mal wegpusten. Das ist jetzt schon schwieriger, weil jetzt bist du auf das Glück angewiesen, finde dieses Drachenfeuer, ne? Und wie gesagt, jede Quest ist für sich. Das heißt, jedes Mal, wenn du neu anfängst, ist alles auf Null und du fängst wieder von, ne, bei, mit deinen blanken Helden an, mit den Standardwaffen und suchst erst wieder, baust dich auf. Und ja. Und dann gibt's ja hunderte Erweiterungen dafür, ne? Du kannst ja sogar hier mit den Iron Maiden Figuren darüber laufen. Die gibt's ja auch, den Eddie.
Den Eddie, ja.
Und da bist du aber der Held. Also Eddie ist dann der, der gegen die Zombies kämpft. Das ist dann nicht so, dass du gegen die Eddies kämpfst. Das ist natürlich auch richtig geil. Dann gibt's das ja auch im Marvel-Universum und so. White Death, das erinnert so ein bisschen mehr hier an Game of Thrones mäßig, aber natürlich mit Fantasy-Charakteren hier so ein bisschen wie, ja, hier diese MMORPGs, ne, die Computerspiele, wenn du das so hast. Mhm. Daran erinnert es ein bisschen, wenn du so Tiercharaktere oder so spielst. Ja, und natürlich, wie gesagt, Turtles mit dem Food Clan. Da bin ich schon, da
freue ich mich. Ich würde es mal gerne wo mitspielen. Also ich habe mich triggert es ja schon die ganze Zeit so ein bisschen, also ich möchte das da ja schon mal gezockt haben. Aber, ja. Ne, also ja, keine Ahnung.
Es ist einfach so, das ist wirklich, da kann man sagen, Ami-Trash. Ne? Da passt der Begriff, es ist nicht, aber es ist cool. Also ne, man hat ja auch damals diese Zombie-Trash-Filme geguckt, ne, einfach nur, weil sie geil waren.
George A. Romero.
Genau, aber es war cool. Ne? Man hat es geguckt, obwohl man wusste, der größte Rotz eigentlich, aber war geil. Und hier ist es auch so, wir haben immer echt wirklich viel Spaß dabei gehabt in der Gruppe und jetzt habe ich das mal, ja, ich dachte erst meiner Frau, ob das ihr gefällt. Hat ihr aber gefallen, hat sie auch gerne gespielt, weil du hast hier nicht wirklich, die Storyline sagt dir, du gehst durch dunkle Gänge, du liest erstmal 3 Stunden. Nee, einfach drauf, einfach auf die Nuss. Entweder würfelst du gut oder du bist gleich platt. Die rennen über die drüber. Ja, so ist das halt einfach. Und das macht einfach Laune. Du hast halt auch nicht diesen mega riesen Verwaltungsaufwand, ne? Sonst, es gibt ja jetzt zum Beispiel Sword and Sorcery, hatte ich ja auch. Und da musst du alleine schon, was du da für einen Verwaltungsaufwand hast, um diese Kämpfe durchzuführen. Mhm. Das hast du ja nicht. Würfelst du, triffst nicht, hast Pech gehabt. Und sonst bin ich ja eigentlich auch immer gegen Würfel, aber hier bei dem Spiel ist es halt einfach so. Dann lief es einfach mal doof oder es lief einfach richtig gut. Und das finde ich, ja, wirklich gut gelungen.
Deswegen. Aber diesen Frust muss man ja auch erstmal aushalten. Ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Wenn die Dinge halt bockschwer sind, dann ist halt, ja, zu einfach soll es auch nicht sein, verstehe ich schon, aber
ja, so bockschwer finde ich jetzt geht, ne? Also es ist aber schon herausfordernd, auch schon in der ersten Mission, sagen wir es mal so.
Ja. Okay.
Und ich glaube, da ist es wirklich so, da zählt es umso mehr, umso besser und halt, wenn alle dann auch alle Charaktere spielen, ne? Also du alle mitnimmst. Das haben wir auch eigentlich sonst immer gemacht. Hier, damit meine Frau das einfach so mal kennenlernt, habe ich es am Anfang nicht gemacht. Jetzt mittlerweile mache ich es dann auch mit mehreren. Aber ja, mir gefällt's. Kann ich empfehlen. Jeder, der Zombicide mag, wird auch das Spiel hier mögen. Weil, klar, altbekannte Sachen, ein paar neue Sachen, die dazu kamen. Bestimmt coole neue Erweiterungen. Wie gesagt, da muss ich noch drüber berichten. Kann ich noch nichts sagen, werde ich dann in den nächsten Runden irgendwann sagen. Und jo, kann, ja, dann sage ich mal die Eckdaten noch schnell. 1-6 Spieler, 30 bis 180 Minuten. Ja, und ja, das kann es wirklich dauern, je nachdem, wie du dich dann durchfaltest und wie groß natürlich das Szenario ist. Oder die Quest, ja, ab 14 plus, 2,33. Es ist nämlich wirklich zugänglich, es ist nicht wirklich schwer. Auch wenn das Buch erstmal abschreckt, weil es echt dick ist. Aber macht es, lest es einmal. Danach könnt ihr euch jedes holen, weil dann gibt es irgendwann so ein Kästchen, da steht einfach nur noch, was hat sich geändert. Und dann liest du einfach nur noch das, was sich ändert. Der Rest bleibt eh immer gleich beim Zombieside. So, Designer Raphael Guilleton, Jean-Baptiste Lullion und was haben wir da noch? Die kannst du wahrscheinlich besser aussprechen. Nicolas Raoul und David Preti. Boah, aua, sehr viele, die da mitgemacht haben.
Ja gut, das ist ja auch schon länger ein Thema, ne? Also
ja, das stimmt. Artist ist Nicolas Fructus, Edouard Jouton, Georgia Lanza, Jeremy Masson und noch
also zwei. Allein dich zu hören, wie du dich hier abstrampelst.
Ja, aber der hat schön mich auch hier auflaufen lassen. Das ist egal, jetzt zieh ich es hier durch. Max Duarte und Julia Ferrari. Ferrari? Ja. So, jetzt habe ich sie alle genannt, auch wenn... Und es ist erschienen bei Asmodee, genau, im Deutschen. Und, ach so, meine Wertung, BGG hat es eine 7,8. Ich finde einfach Zombicide geil und ich fand es auch schon immer cool. Deswegen, bei mir ist es eine 8 bis 8,5. Punkt. Einfach nur, weil ich absoluten Spielespaß dabei habe. Das ist deswegen.
Für mich ist es ja ein Match, dementsprechend kann ich das absolut nachempfinden.
Ja, genau. Dann habe ich auch mein zweites Spiel durch.
Sehr gut, dann sind wir schon wieder am Ende unserer Folge.
Das geht immer so schnell.
Ja, 4 Spiele, 1 Stunde quasi.
Ja, finde ich einen guten Schnitt. Oder was sagt ihr? Ja, bestimmt. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich wieder bei allen Zuhörenden. Ich bedanke mich wie immer bei dir. Hat mir wie immer wieder sehr viel Spaß gemacht.
Das kann ich nur so zurückgeben.
Danke, danke. Und ja, dann allen anderen weiterhin genießt eure Urlaubstage.
Vielleicht sind es aber auch schon vorbei.
Vielleicht sind es auch schon vorbei, man weiß es nicht. Genau, es sind ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bei uns sind es noch nicht, bei euch auch nicht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal in alter Frische.
Wir hören uns. Ich wünsche einen guten Tag, einen guten Abend, ein schönes Wochenende, einen guten Start in die Woche, wann immer ihr uns auch hört. Habt viel Spaß. Bis dahin. Servus.
Stimmt, wir hören uns, nicht wir sehen uns. Hast recht. Bis dann. Tschö.